Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Ja, moin und herzlich willkommen. Da ist sie, die Folge Nummer 198 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und herzlichen Dank bei der Gelegenheit noch für alle diejenigen, die beim OMGV Award für diesen Podcast gestimmt haben. Es hat fürs Treppchen leider nicht ganz gereicht, aber trotz allem war das ja eine große Sympathiebekundung, eine große Freude hier zu sehen, wie viele in der Community gesagt haben, dem geben wir ein Like, den finden wir gut und das wollen wir unterstützen. Ganz herzlichen Dank dafür. Das hat hier durchaus Eindruck hinterlassen und hat mich sehr, sehr gefreut. So viel dazu. Ich bin also wieder da aus dem Urlaub und was soll man sagen? Das war vielleicht der ereignisreichste Urlaub, den ich seit langem hatte. Da fährt man mal 2 Wochen weg und zack, hat man eine neue Bundesregierung und sogar einen neuen Papst. Schöne Grüße nach Rom, Leo XIV. Alles Gute. Wenn Zeit ist, ruhig für uns mitbeten. Das kann alles gar nicht schaden. Und dem wünschen wir viel Glück und natürlich auch der neuen Bundesregierung. Und da geht es ja auch gleich gut los, denn die neue Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas, die zuständig ist ja auch für die Rente, hat gleich mal einen rausgehauen und hat etwas hervorgeholt, einen Vorschlag, der so alt ist, dass er vermutlich noch auf Vinyl gepresst wurde und dass man ihn auf den Plattenteller legen muss, nämlich die Idee Rente für alle, also sprich die Beamten und Selbstständigen sollen alle auch in die gesetzliche Rente eingezahlt werden. Das Besondere daran ist, mal völlig unabhängig davon, von Sinn und Unsinn und diese ganzen Diskussionen will ich hier gar nicht führen, aber lustig ist eben tatsächlich, es steht gar nicht im Koalitionsvertrag. Also die haben gerade einen Koalitionsvertrag unterschrieben und in dieser ja auch demokratisch etwas angespannten Situation will ich mal so formulieren. Und dann haut die als erstes mal einen Vorschlag raus, der dort gar nicht steht und von dem man natürlich weiß, dass der andere Koalitionspartner ihn im Grunde genommen ablehnt, so grundsätzlich, was ja auch sofort geschehen ist. Naja, egal. Also wir werden das weiter beobachten und vor allen Dingen auch gleich schon mal besprechen, denn ich habe für diese Folge wieder 2 fantastische Gäste für euch vorbereitet und eingeladen. Zum einen ist schon wieder ein Quartal rum und Sarah Lemke ist wieder dran. Wir haben euch ja versprochen, einmal im Quartal wollen wir Juristisches hier mit euch besprechen oder für euch kundtun, was euch im Alltag begegnet und worauf ihr so achten müsst. Und nach der letzten Folge mit Sarah ist etwas ganz Besonderes passiert, denn kein geringerer als Norman Wirth hat sich dazu geäußert bei LinkedIn und hat einen ganz lieben und netten Kommentar geschrieben und allen empfohlen, diese Folge zu hören. Und da haben wir, Sarah und ich, uns gedacht, dann laden wir den doch gleich mal ein. Und siehe da, er konnte sich tatsächlich ein paar Minuten freimachen und ist heute zu uns in die Sendung gekommen. Wir zeichnen das hier tatsächlich einen Tag vorher auf, am 13. Mai. Und es ist auch richtig viel los und ich will auch gar nicht so viel quatschen, denn wir haben ganz viel zu besprechen. Also freut euch auf mein Gespräch mit Norman Wirth und Sarah Lemke und das gibt es genau jetzt. Ja, liebe Leute, dann ist es auch schon soweit. Es hat tatsächlich geklappt, hier 2 Koryphäen des juristischen Arbeitsalltages zusammenzubringen mit mir als totalem Laien, der das alles hier nur begleiten darf. Ich begrüße ganz herzlich aus Berlin Norman Wirth und aus Lilienthal bei Bremen Sarah Lemke. Hallo, moin zusammen.
Moin in die Runde.
Moin.
Hallo, schön, dass das geklappt hat, schön, dass ihr da seid. Wir wollen sofort starten, weil wir uns eine Menge vorgenommen haben, aber natürlich auch die Geduld unserer Hörerinnen und Hörer und Zuschauer nicht auf die lange Bank schieben wollen. Thema Nummer 1 ist Finfluencer. Also, ich gehe davon aus, dass alle, die zuhören und zuschauen, wissen, was das ist. Trotz allem deswegen nur ein Satz dazu. Ein Finfluencer ist also ein Kunstwort aus Finance und Influencer. Das sind die Leute, die über soziale Medien wie YouTube, TikTok, Instagram und so weiter und so fort sich tagtäglich zu finanziellen Themen äußern. Da gibt es Leute, die Aktientipps geben, die was zu Sparen, Investment, aber auch zu Versicherungsfragen, Altersvorsorge, Schuldenabbau und dergleichen mehr davon geben. Und Sarah, wir haben in der Vorbesprechung gesagt, das ist durchaus ein interessantes Thema. Wie begegnet dir das im Alltag und warum ist das für die Vermittelnden relevant?
Also groß im Alltag ist das uns vor kurzem begegnet, weil die BaFin ja das Merkblatt zum Thema Anlageberatung aktualisiert hat und dann irgendwie so durch die Medien gegeistert ist, Finfluencer erbringen keine Anlageberatung, was juristisch mit Sicherheit korrekt ist. Aber da kommt dann irgendwie so bei vielen Vermittlern irgendwie so, entsteht so dieser Eindruck, wir sind alle reguliert und die Finfluencer, die machen da irgendwas und die kriegen sogar Geld dafür und die sind überhaupt nicht reguliert. So, und das war eigentlich so ein bisschen der Stein des Anstoßes und wir haben dann auch ein Newsletter dazu versendet, um einfach nochmal klarzustellen, das ist ja nicht so, wer keine Anlageberatung im juristischen Sinne erbringt, der ist völlig frei, der hat keine Regeln zu beachten, sondern es ist ganz anders. Und interessanterweise gab es dann ja auch vor kurzem tatsächlich noch weitere Medienberichte und ich glaube, dazu kann Norman ganz gut was sagen, dass da eventuell vielleicht sogar aus Brüssel eine gewisse Regulierung kommt. Und dann kann man natürlich auch diskutieren, ob das gut ist oder schlecht ist, wenn das irgendwie reguliert wird.
Ja, es ist sicherlich gut. Ich hake mal noch mal kurz, bevor ich zu einer potenziellen Regulierung komme, ein bei dem BaFin-Merkblatt. Das war ja der Aufreger. Und die BaFin hat in dem Merkblatt mal konkretisiert, wo sie Finfluencer einordnet und hat in der Aktualisierung ihres Merkblattes zur Anlageberatung klar gesagt, also dass die klassischen Finfluencer, die wir hier gerade so definiert haben, dass die eben keine Anlageberater sind, weil sie nicht direkt individuell Einzelpersonen beraten. So, fertig. Und das war dann der Aufreger, der auch in der Branche ganz schön hochgekocht wurde und wo auf die BaFin eingeschlagen wurde, meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, weil die BaFin eins gemacht hat. Sie hat ganz klar nur gesagt, was Gesetzeslage ist. Und die BaFin ist nun mal nicht Gesetzgeber. Die muss Gesetze auslegen und entsprechend auch dann anwenden, sanktionieren, wenn jemand dagegen verstößt und so weiter. Adressat für die ganze Aufregung muss hier der Gesetzgeber sein, entweder der deutsche oder der EU-Gesetzgeber. Und da ist das auch schon adressiert als Thema. Das dauert wie immer viel zu lange, ist klar. Ist aber aktuell in der Pipeline bei der sogenannten Retail Investment Strategy, bei der Kleinanlegerstrategie, die nun wiederum gerade, entweder ist sie auf der Zielgeraden oder kurz davor völlig wieder im Papierkorb zu verschwinden. Wofür ich ehrlich gesagt wäre, aber nicht bei dem Thema Finfluencer. Das wäre natürlich wirklich ein Punkt, aber das kann man natürlich auch mal rausnehmen und extra regulieren. Ein Punkt, wo Regulierung tatsächlich mal gut und nötig wäre, weil zugunsten der Kundinnen und Kunden vor allem. Also die werden hier teilweise ja in Geschäfte reingeführt, ich sage es mal vorsichtig, die völlig zu ihrem Schaden sind. Das ist ganz klar, das wissen wir alle. Finfluencer, wir müssen aber auch unterscheiden zwischen guten und schlechten. Ne? Es gibt auch welche aus unserer Branche, die qualifiziert sind, die tolle Ratschläge geben. Basti Kunkel und andere sind da, das ist sicherlich ein Name, der bekannt ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben die genannt wurden hier, die auch bei TikTok unterwegs sind oder bis hin zu einem Herr Tennenhagen, den wir ja auch alle kennen. Der ist für mich auch ein klassischer Finfluencer, vielleicht nicht bei TikTok unterwegs, aber ansonsten stellt er sich ja auch immer hin und gibt teilweise wirklich unqualifizierte Ratschläge. Also da muss was geschehen, es ist adressiert, es ist bei der deutschen Politik adressiert, aber die sagt aktuell, Achtung, müssen wir nichts machen, weil das ist ja in Brüssel und jetzt warten wir mal erstmal ab, ob vielleicht mit der Kleinerlegerstrategie da ein klarer Vorschlag kommt. Der Vorschlag selbst geht in die Richtung, dass Verantwortlichkeiten zugewiesen werden und bei den Finfluencern in Richtung der Produktgeber vor allem, dass die da beworben werden, dann auch entsprechend dafür gerade stehen müssen, dass das alles seine Richtigkeit hat.
Also es gibt
ganz,
da ja
ganz grob gefasst.
Ja, es gibt da ja verschiedene Aspekte, die ebenfalls als Finance-Bloggerin bekannte Celine Nadolny hat sich ja auch gestern zu Wort gemeldet über die Presse. Und weist darauf hin, sie sagt also wörtlich, der Erfolg unseriöser Finfluencer liegt nicht in deren Brillanz, sondern in unserer kollektiven Unwissenheit. Dann das zahlt ja auf ein Thema ein, Norman, das ihr ja auch schon platziert habt. Es ist eigentlich darum geht, Finanzbildung ist eben nicht besonders fortgeschritten nach wie vor. Und insofern werden natürlich auch Kundinnen und Kunden gelegentlich leichte Beute, wenn da etwas gut aussieht und das einer professionell macht. Und jeder weiß heute, dass man mit zwei Handys irgendwie supergeile Videos machen kann. Das ist kein großer Aufwand mehr. dann sieht das so aus. Und da frage ich mich allerdings immer, dasselbe Argument gilt aber auch für alle anderen Lebensbereiche. Ja, also wenn es demnächst weniger Ärzte gibt, dann wäre es vielleicht auch cool, wenn wir alle wieder ein bisschen mehr Ahnung von Hausmedizin hätten. Oder das gilt auch für das Thema Ernährung, ja, dass ich eben von alleine auf die Idee komme, jeden Tag 3 Nutella-Brote ist vielleicht auf die Dauer ein bisschen zu viel Zucker. Wie finden wir da die Waage zwischen der Freiheit des Individuums und auch der Wirtschaft? Ja, also die Influencer sind ja Marktteilnehmer und die, wie wir zu Recht sagen, damit Geld verdienen, und dem Schutzbedürfnis der Konsumenten. Wie kriegen wir das in die Waage?
Also wenn die Frage an mich geht, ich würde sagen über 2 Wege. Das eine ist tatsächlich eine gewisse Regulierung, wie es angedacht ist auch in Brüssel, halte ich für völlig korrekt. Also da muss schon es muss sichergestellt sein, dass wenn welche da Werbung, ob jetzt subtil oder offensichtlich Werbung für bestimmte Finanz- und Versicherungsprodukte machen, dass das auch richtige Werbung ist, dass da Dinge gesagt werden, die stimmen. Da sind wir auch im Wettbewerbsrecht, das ist ganz klar. So, und dass, wenn da was nicht stimmt und dadurch ein Schaden entsteht, dass da eine Zuordnung entsteht, dass da Menschen oder Unternehmen für haftbar gemacht werden. Das muss einfach funktionieren. Bei einer individuellen Beratung muss es ganz klar sein, dafür gibt es die Aufsicht dann auch und dafür gibt es auch Wettbewerber, die da Wettbewerbsprozesse anstrengen könnten. Aber eigentlich ist es Sache der Aufsicht, dafür zu sorgen, dass wer wirklich Beratung, Anlage- oder Versicherungsberatung oder Vermittlung macht über solche Kanäle dann auch als Finfluencer, dass der dann dafür auch die entsprechenden Qualifikationen, Vermögensschadenshaftpflichtversicherung und so weiter vorweisen muss und eben auch alles das einhalten muss, was zum Beispiel die Vermittlerinnen und Vermittler, die an Netfonds angebunden sind, alles machen müssen und alle anderen eben auch, nämlich eine Beratungsdokumentation etc. pp., wenn es dann individuell wird. Ansonsten ist dann natürlich eine gewisse Freiheit immer noch angesagt und die will ich ja auch keinem offen gestanden nehmen. So, das ist aber nur die eine Schiene. Und die zweite ist natürlich das Thema Finanzbildung, ne? Also da sind wir alle gefragt, da ist aber in erster Linie und meiner Meinung nach der Gesetzgeber gefragt. Da muss was geschehen. Jetzt kann natürlich wirklich jeder kommen und sagen, naja, aber für Finanzbildung, ja, aber Medizinbildung brauchen auch alle und was weiß ich alles noch für Bildung. Aber wir sind nun mal jetzt hier die Finanzbranche und dann ist es eben auch unsere Aufgabe, hier einen Missstand aufzuzeigen und entsprechend Änderungen zu fordern. Und meine Forderung, unsere Forderung auch als Verband, als AfW ist, wir brauchen hier definitiv in die Schulen die Finanzbildung rein. Das muss bei der Lehrerausbildung losgehen. Die brauchen mindestens eine Basisausbildung. Das kann nicht so schwer sein, da mal eine Woche oder ein paar Tage im Studium Basics denen beizubringen. Und sodass dann die Lehrer vielleicht in der Lage sind, gar nicht selber so einen Finanzbildungsunterricht zu machen, sondern dass man wirklich auch extern ranholt. Wir haben im letzten AfW-Barometer in der Umfrage ja gefragt, seid ihr bereit, vielleicht kostenlos, also ohne Bezahlung, mal in Schulen reinzugehen, euer Fachwissen in den Klassen dazu bringen? Und ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, 60-70% so in dem Dreh haben gesagt, ja, würden wir machen. Habe ich selber schon gemacht auch. Gut, jetzt stehe ich nicht im Verdacht, dass ich da Produkte verkaufen will, aber auch die Maklerinnen und Makler, die ich kenne, die gehen doch nicht in eine Klasse rein und verteilen dann da Flyer für irgendeine Versicherung. Das ist doch Quatsch. Also das ist ein Aufreger, finde ich, völlig, weil die Reaktion, wer es gelesen hat, das ging so ein bisschen auch durch die Presse, von der GEW gab es da eine Reaktion gleich drauf, die gesagt haben, kommt überhaupt nicht in Frage und wir, das ist nicht Aufgabe der Schulen hier, solche praxisnahen, ich krieg's nicht wörtlich mehr hin, das war ja wirklich unfassbar nachzulesen, bei, wo war es, Cash oder, ich glaube, es war bei Cash, Interview mit einer Dame von der GEW. Also das zog einem die Schuhe aus, was die gesagt hat. Bloß nicht Praktika in die Schulen lassen, könnten die Kinder und Jugendlichen könnten ja praktische Dinge fürs Leben lernen. Das war fast sinngemäß die Aussage. Das ist nicht Aufgabe der Schulen.
Um Gottes Willen, ja. Sarah, jetzt könnte man natürlich, du hast ja alle Nase lang auch Kontakt mit unseren Partnerinnen und Partnern, vielleicht noch einen letzten Aspekt zu diesen Finfluencern, bevor wir uns anderen Themen zuwenden. Ist nicht auch einfach mal ein bisschen Gelassenheit auch angesagt? Ich meine, ich kann mir ja jetzt auch Makler eben die paar hundert Kunden suchen, die eben nicht auf TikTok unterwegs sind und die einfach Bock haben auf persönliche Beratung. Also ein Freund von mir sagt immer, man muss Unrat auch mal vorbeischwimmen lassen. Also ist das etwas, worüber es sich lohnt, jetzt wirklich so wahnsinnig aufzuregen, oder soll man nicht lieber unsere Maklerinnen und Makler darin bestärken, zu sagen, wo finden sie denn die Kunden, die eben Bock haben auf persönliche Beratung?
Zum einen auf jeden Fall. Also dieses Bild von dem Unrat, der vorbeischwimmt, das finde ich sehr schön. Und natürlich muss man sich nicht über alles aufregen. Aber ich glaube auch, die heutigen Berater stehen ja auch in diesem Spannungsfeld der Digitalisierung auch und der sich immer weiter schreitenden Technisierung und so weiter. Und man kann einfach nicht mehr sagen heutzutage, na gut, ich suche mir meine Kunden einfach ganz woanders. Also jeder muss letzten Endes irgendwo seinen Platz finden. Aber wenn wir heute von Finfluencern reden, dann reden wir morgen ja schon von KI. Also KI als Finfluencer sozusagen. Ich weiß nicht, ob die dann Keyinfluencer heißt oder wie auch immer. Aber das muss man ja alles irgendwie berücksichtigen. Und ein bisschen mitgehen muss man ja auch immer. Und ich glaube, man soll sich nicht aufregen, aber das schon betrachten. Und ich finde auch, dass eine gewisse Regulierung einfach erforderlich ist. Ich bin grundsätzlich immer gegen Verbote. Aber einfach nur zu sagen, naja, die haften ja sowieso oder so, ist einfach schwierig, weil den wenigsten Anlegern wird der sogenannte Kausalitätsbeweis am Ende irgendwie gelingen, dass er sagen kann, naja, weil ich mir genau das Video von genau dem Finfluencer angeguckt habe, habe ich investiert und habe jetzt einen immensen Schaden. Das heißt, ohne eine Regulierung funktioniert das an der Stelle einfach nicht.
Okay, belassen wir es dabei. Wir haben ja Gott sei Dank starke Verbände, die immer ein wachsames Auge auf all diese Dinge halten und auch mit Sarah ja jemand bei uns im Haus, der dasselbige tut und ihr auch gelegentlich zusammen dann für uns eintretet. Zweites Thema, alle unsere Vermittlerinnen und Vermittler benutzen jeden Tag Vergleichsrechner, wo qualitativ Produkte geratet werden. Es gibt auch einen großen Marktmitbewerber mit C am Anfang und 24 am Ende, der tut das auch und der geht gelegentlich hin und verteilt da einfache Schulnoten von 1 bis 6. Darüber hat es jetzt ein Urteil gegeben vom EuGH, dem Europäischen Gerichtshof, der das für in Ordnung gefunden hat und gesagt, kann man so machen. Es gibt einen anderen großen Vermittlerverband, der sich da ein bisschen drüber aufgeregt hat und hat gesagt, ja, dieses Urteil geht komplett an der Realität des digitalen Versicherungsvertriebs vorbei, das kann man so nicht machen, komplexe Dinge auf so einfache Schulnoten zusammenzudampfen. Und das Lustige an dieser Pressemeldung ist, der AfW, hier heute Morgen vertreten durch Norman, hat auch eine Pressemeldung rausgegeben, aber einen völlig anderen Aspekt rausgesucht. Also und das völlig anders verstanden. Das finde ich ganz interessant. Lieber Norman, dann sag doch mal, wie habt ihr denn dieses Urteil aufgefasst?
Naja, man kann es ja aussprechen. Also einerseits war es der BVK, der zu Recht kritisiert an Check24, dass da viele Dinge vereinfacht dargestellt werden und hatte ja auch versucht, Check24 grundsätzlich die Versicherungsvermittlung zu untersagen, weil eben viele aus Sicht des BVK viele Aspekte nicht eingehalten wurden, was die Beratung betrifft und was die Kundenerstinformation betrifft. Da gab es ja schon mehrere Urteile, die so und so ausgingen. Also, aber da gibt es so eine Dauerfehde, muss man klar sagen. Und das sei dem BVK selbstverständlich auch zugestanden, hier so eine Art Marktwächterfunktion zu haben. Völlig okay. Und sie haben ich will es jetzt nicht weiter werten. In Teilen trage ich es mit, in Teilen nicht ganz, aber sei es drum. Hier haben wir jetzt ja einen anderen Aspekt, dass das Urteil, über was wir reden, ist sehr frisch noch und das war oder ist ein Verfahren zwischen der Hook 24, glaube ich, oder Coburg zumindest, und Check 24 und Hook Coburg. Und da ging es darum, dass die Hook als Wettbewerber von Check, als vermeintlicher Wettbewerber von Check24 meinte, Check24 verbieten lassen zu können, hier solche Noten zu verteilen. Ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ich werde das alles in dem Fall jetzt gar nicht, also für uns jedenfalls gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was der EuGH jetzt draus gemacht hat. Also das Münchner Gericht, wo das Verfahren an sich anhängig ist, hat es nach Brüssel gegeben. Ich muss jetzt sagen, ich kenne auch noch nicht sämtliche Verfahrensschritte und Urteile, die oder Vorlagebeschluss oder was auch immer. Das habe ich alles nicht gelesen. Ich kenne nur dieses Urteil jetzt, was in Brüssel erging. Und für mich war da ein völlig anderer Aspekt, für uns war ein völlig anderer Aspekt super relevant, und den haben wir jetzt herausgestellt und freuen uns deswegen über das Urteil. Das war nämlich, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, Check24 und die HUK sind ja gar nicht Wettbewerber untereinander. Check24, muss man sagen, ist als Versicherungsmaklerunternehmen registriert, hat ein 34D und ist eben kein Versicherungsunternehmen. Und jetzt sagte dann der EuGH, dass die unabhängige Vermittlung von Versicherungsprodukten ganz klar rechtlich abzutrennen ist von der Risikoträgerschaft und von der Produktgestaltung der Versicherer. Und dass es da gar nicht so ein klares Wettbewerbsverhältnis gibt und dass deswegen im Zweifel die Klage abzuweisen ist. Warum ist das für uns so wichtig? Weil es ganz klar die unabhängige Position der Versicherungsmaklerschaft herausstellt. Ja, also das ist ja das, worüber wir hier die letzten Jahre schon intensiv diskutieren und was wir gerade ständig diskutieren, weil die Verbraucherzentralen hier Abmahnwellen, würde ich es fast schon nennen, lostreten gegen Vermittler, gegen Maklerinnen und Makler oder Unternehmen. Und mit der Begründung, die sind nicht unabhängig, weil sie eben Provisionen von Versicherungsunternehmen kriegen und man eben mit Versicherungsunternehmen quasi zusammenarbeitet. Hier haben wir jetzt mal eine klare Ansage des EuGH, Unabhängigkeit der Versicherungsmaklerschaft von den Versicherungsunternehmen. Und das ist mir viel, viel wichtiger, als ob jetzt bei Check24 da eine 1 oder eine 2 hinter irgendwelchen Produkten noch steht. Das ist nicht schön. Insofern nochmal, ich will gar nicht den BVK hier kritisieren. Der BVK hat ja auch recht. Man muss das hinterfragen, ob das richtig ist, so eine schlichte, vereinfachte Darstellung von Versicherungsprodukten über Tarifnoten oder Bewertungssysteme. Die Kritik tragen wir völlig mit. Aber im EuGH-Urteil ging es unserer Meinung nach um was anderes. Und hier gibt es viel mehr Grund zur Freude über das EuGH-Urteil, als dass man da draufhauen müsste und das kritisieren.
Also wenn es nicht morgens um 10 wäre, könnten wir jetzt schon ein Gläschen Sekt in die Hand nehmen und sagen, na immerhin, also ein guter juristischer Beweis und ja, eine Rückendeckung für unsere Maklerinnen und Makler. Und dann werden wir das weiter, das ist ja glaube ich zurückgegeben nach München, mal gucken, genau, wie das dann da weitergeht.
Ja, das wird in München interessant, wobei ich glaube, da hat der EuGH jetzt schon ganz relativ klare Linien gesetzt. Aber interessanter wird es eben tatsächlich bei den Verfahren, und hier laufen ja noch einige, wo es darum geht, ob man als Maklerin und Makler sich unabhängig nennen darf. Ja, das ist, also diese verbraucherzentralen Verfahren, da würde ich sagen, also ich würde es mit einführen auf jeden Fall als Argument, als ziemlich starkes Argument sogar. Ja, da gab es ja schon Urteile, die gingen zu Ungunsten von der Maklerschaft aus, und andersrum hatten wir in Leipzig eben auch schon, Leipzig war es glaube ich, ein gutes Urteil zugunsten eines Maklerunternehmens, und andere Verfahren laufen noch, dafür ist es hoffentlich jetzt sehr unterstützend.
Apropos Europa, wir können jetzt ja nochmal eben zwei Blicke werfen, ganz kurz, weil wir schon etwas in der Zeit ja vorangeschritten sind. Also einmal ja Berlin über die Bundesregierung, das schenken wir uns jetzt vielleicht mal nicht, weil wir sie nicht respektieren und ihnen nicht alles Gute wünschen, sondern weil wir vielleicht sagen, Kinder, sie sind jetzt gerade mal eine gute Woche im Amt. Ja, Bärbel Baas hat was Schönes gesagt, zur Rente lassen wir jetzt mal. Vielleicht ist das genau das, was man vorbeischwimmen lassen muss. Viel interessanter ist ja das, was in Brüssel losgeht. Du hast es ja heute zu Beginn unseres Gesprächs schon angedeutet. Diese Never-Ending-Story der Kleinanlegerstrategie, die ja über die Neukonstituierung des Parlaments hinwegging, ist in der alten Legislatur nicht mehr ins Ziel gekommen und erfährt jetzt eine neue Dynamik, möchte man sagen. Da tauchen Non-Papers auf, neue Aspekte. Ist jetzt tatsächlich so, dass wir uns wieder erneut Sorgen machen müssen, vielleicht auch auf ganz andere Dinge? Oder ist es eher so, dass man sagt, naja, da wird jetzt ein bisschen geredet und dann ist das demnächst alles vom Tisch?
Ja, das ist, also Sorgen machen, also wir machen uns Sorgen. Wir machen uns deswegen Sorgen, weil wir Angst haben durch diese Diskussion zwischen den drei jetzt beteiligten Parteien in Brüssel. Es ist das sogenannte Trilogverfahren, ist ja jetzt angestoßen. Da ist beteiligt die EU-Kommission, die den ursprünglichen Vorschlag herausgebracht hat, für die Kleinerlederstrategie. Dann ist beteiligt das Europäische Parlament und der Rat der EU. So, alle drei haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie diese sogenannte Kleinerlederstrategie am Ende aussehen soll. Und unsere Sorge ist, dass das immer mehr zerredet wird und dass es immer komplexer und komplizierter wird, weil man immer mehr Kompromisse finden muss. Also, ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, das Beste wäre wirklich hier bei Null anzufangen, am besten das Ganze wieder in die Tonne zu treten. Hauptsache, es wird nicht noch komplexer und komplizierter als das, was wir hier eh schon auf dem Tisch haben und im Moment auch mit den Non-Papern, eins von der EU-Kommission und eins von Frankreich und Tschechien gemeinsam herausgebracht. Non-Paper, die haben keine rechtliche Wirkung, das sind aber so Statements zu Änderungsbegehren, die jetzt hier da sind. Ich will das hier alles gar nicht verkomplizieren, aber also die Sorge ist, es wird immer komplexer und komplizierter und wird den Beratungsprozess einfach nur noch schwieriger und komplexer machen. Unsere Ursprungssorge war ja mal, dass ein Provisionsverbot kommt, ein komplettes Provisionsverbot ist definitiv vom Tisch. Ein partielles Provisionsverbot vielleicht für Versicherungsmaklerinnen und Makler bei Versicherungsanlageprodukten ist ziemlich vom Tisch. Ich sage ziemlich, weil ich glaube es erst, wenn ich es final sehe. Ja, insofern die Sorge hatte ich jetzt eher anders schon benannt, wo wir die sehen. Mal gucken. Also es kann tatsächlich sein, dass sie sich gar nicht einigen. In Brüssel ist jetzt gerade wirklich der Kehrbesen etwas unterwegs. Zumindest wird es versucht, mit Blick auch auf das, was in den USA passiert und auch auf Wettbewerbsfähigkeit, wird wirklich versucht, jetzt bürokratische Hemmnisse abzubauen. Teilweise aus meiner Sicht zu viel, teilweise aber auch unbedingt nötig. Muss man mal schauen, wo das Pendel jetzt hinschlägt, ne? Also bei der ganzen Nachhaltigkeitsregulierung muss natürlich auch was passieren, aber meiner Meinung nach, gehen wir mal jetzt nicht in Details, aber schlägt es teilweise auch schon wieder zu weit in die falsche Richtung aus. Also es wäre schön, wenn wir mal eine gute Balance finden für die Bedürfnisse unseres Planeten und andererseits der Wirtschaft. So, und aber bei der Kleinanlegerstrategie, da würde ich sagen, ist im Moment noch sehr, sehr viel offen. Die sind sehr weit auseinander gerade noch alle.
Gut, das, wie gesagt, wir sind total froh, dass wir euch haben, die da immer ein wachsames Auge und ein wachsames Ohr haben, was dort passiert. Ich darf mich ganz recht herzlich bedanken bei euch beiden und für alle.
Oliver, jetzt muss ich noch loswerden. Sorry. Bärbel Bas, du hattest die kurz
Ach so,
erwähnt.
ja, ich habe sie dann, es lässt
Da
ja
würde
keine
ich
Ruhe.
nicht ganz völlig drüber gehen. Also, weil das ist wirklich ein Ding. Wir alle warten ja eigentlich drauf, was die neue Regierung bei der Altersvorsorge veranstaltet, vor allem bei der privat geförderten. Aber Altersvorsorge sind ja alle drei Säulen, gesetzliche, BAV und die geförderte. So. Und Bärbel Baas macht jetzt was völlig unmöglich ist, ehrlich gesagt, für einen Start einer neuen Regierungskoalition, stellt sich hin und sagt, super, wir reformieren jetzt die erste Säule, ja, die gesetzliche Rente und beziehen jetzt mal schnell alle Beamten und Selbstständigen und wen alle mit ein. Und da fragt sich doch wirklich jeder eigentlich, also fast jeder, sind wir noch im Wahlkampf? Das stand zwar im Wahlprogramm der SPD, der Grünen und der Linken drin, aber das steht nun mal nicht im Koalitionsvertrag und die Union wird das, zumindest was die Beamten betrifft, so nicht machen, weil es unrealistisch ist, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen. Es wird einfach nicht funktionieren. Und dann haben wir das Problem, wenn man sich da nicht einigt, wird man sich im Zweifel auch bei Säule 2 und 3 blockieren. Also es ist ein ganz, ganz schlechter Start, auch für unsere Themen hier. Wenn eine der Hauptprotagonisten beim Thema Altersvorsorge gleich mal so ein Ding hier von sich gibt. Und das war nicht eben mal so dahergesagt. Also, das ist nicht gut. Das, was ich bei der letzten Koalition, bei der Ampel, wo ich so optimistisch beim Start war, was denn leider also sich am Ende ja nicht herausgestellt hat als berechtigt, so bin ich hier jetzt eher maximal pessimistisch und hoffe, dass ich eher ein Kontraindikator bin. Also, aber das ist wirklich ein ganz tolles Ding, was die Frau da von sich gegeben hat. Aber gut, sie ist vielleicht auch noch im Wahlkampf zum SPD-Vorsitz, wobei den hat sie ja jetzt schon fast sicher, den Co-Vorsitz. Schauen wir mal. Das musste ich noch kurz loswerden.
Ja, natürlich. So viel Zeit muss sein. Ich hatte, das können wir auf alle Fälle gerne unterbringen. Vielleicht wohnt dem ja die Hoffnung inne, dass eben ein schlechter Start bietet das meiste Entwicklungspotenzial. Das muss man ja auch sagen. Wenn man gut startet, dann kann man eher fallen. Und wenn man nicht so gut startet, kann man eher steigen. So, jetzt aber euch beiden ganz herzlichen Dank. Und für alle diejenigen, die sich gedacht haben, Mensch, die Sarah hat heute ein bisschen wenig gesagt. Das war so ein bisschen abgestimmt im Vorfeld, weil wir halt so viele politische Themen haben, weil Norman heute Morgen Zeit hat. Mit Sarah sehen wir uns ganz sicher in einem Quartal wieder. Und dann machen wir wieder einen flotten Zweier und werden uns den ganzen Themen zuwenden, die euch, liebe Maklerinnen und Maklerinnen, ganz bewusst in eurem Alltag betreffen. Trotz allem schön, dass du da warst, Sarah. Vielen Dank, Norman, und euch alles Gute. Dankeschön.
Tschüss, hat Spaß gemacht. Ciao.
Tschüss.
Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 198 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Norman Wirth und an Sarah Lemke, dass ihr beide zur Verfügung gestanden habt und für dieses tolle Gespräch. Hat wie immer riesen Spaß gemacht. Euch allen herzlichen Dank fürs Zugucken und fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es natürlich schon nächste Woche. Das ist dann der 21. Mai. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Euer Olli.